Willkommen zu Zwischenspiel, unserem Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Mein Name ist Beate Breidenbach, ich bin Dramaturgin hier am Opernhaus. Und ich spreche heute mit einem Künstler, der unfreiwillig schon lange vor Corona zu einem Experten in Bezug auf häusliche Isolation und Social Distancing wurde. Er stand nämlich mehr als 1,5 Jahre in Moskau unter Hausarrest. Es ist der russische Regisseur Kirill Serebrennikov, der 2018 aus diesem Hausarrest heraus am Opernhaus Zürich Mozarts Così fan tutte inszenierte. Eine Produktion, die für sehr viel medialen Wirbel gesorgt hat und die sicher vielen von Ihnen noch in lebhafter Erinnerung ist. Kirill ist natürlich nicht hier in unserem improvisierten Studio in der Dufourstraße, sondern er ist uns aus einem kleinen Ort in der Nähe von Moskau über Zoom zugeschaltet. Das Verrückte an dieser Corona-Krise ist ja unter anderem, dass die ganze Welt mehr oder weniger gleich stark von diesem Virus betroffen ist. Dass es also den Menschen und auch den Theatern in anderen Ländern ganz ähnlich geht wie uns hier in der Schweiz. So ist auch das Gogol-Zentr, das Theater in Moskau, das Kirill Serebrennikov leitet und in dem ich ihn noch im Februar besucht habe, zurzeit geschlossen. Genau wie das Opernhaus Zürich. Kirill, wie ist bei euch in Moskau gerade die Situation?
Ты знаешь, у нас мы, видимо, подходим к какому-то пику эпидемии, только начинается это все.
Wir haben offenbar hier in Russland den Peak noch vor uns. Hier fängt das alles irgendwie gerade erst an. In Russland gibt es zurzeit jeden Tag über 3000 neue Infizierte. Ich finde, das ist eine ziemlich beunruhigende Zahl. Jetzt sollen alle zu Hause bleiben, sich selbst isolieren. Alle Geschäfte haben zu. Die Regierung bemüht sich, den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Irgendwie haben sich alle von der Globalisierung abgewendet. Jeder kümmert sich nur noch um seinen eigenen Kram. Jeder sitzt bei sich zu Hause und gleichzeitig ist aber die Situation überall auf der Welt die gleiche.
Ja, überall auf der Welt sitzen die Menschen zu Hause und warten darauf, dass diese Krise irgendwie vorübergeht.
Aber die Globalisierung hat längst alles durchdrungen. Alle Länder haben dieselben Maßnahmen ergriffen. Egal, ob das in Wien ist oder in Berlin, in Zürich, in Moskau oder in New York. Überall wird dasselbe gemacht. Und es scheint ja auch das Klügste zu sein, was man im Moment machen kann.
Die Internetverbindung für unser Interview ist nicht besonders stabil. Das liegt daran, dass du nicht in deiner Wohnung in Moskau bist, sondern irgendwo auf dem Land, hast du gesagt.
Im Frühling wird normalerweise mein Asthma schlimmer. Auch meine Allergien werden schlimmer. Es geht mir dann wirklich schlecht. Ich bin deshalb jetzt auf dem Land, außerhalb von Moskau, mitten in einem Kiefernwald. Ich nehme mal den Laptop mit und versuche dir das zu zeigen, damit du siehst, dass es eigentlich ganz schön ist hier.
Aha, da sieht man Wald und dann aber auch Wasser. Ist das ein Fluss?
Das ist ein Stausee. Darum herum gibt es eben diesen Kiefernwald und ein paar kleine Häuschen. Ich habe es glücklicherweise geschafft, so ein Häuschen zu mieten. Die stehen weit weg voneinander. Ich begegne also hier niemandem. Das ist hier für mich der ideale Ort, um mich zu isolieren. Nicht in der Stadt, sondern in der Natur. In meiner Wohnung in Moskau habe ich lange genug gesessen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du durftest ja während deines Hausarrests nur 2 Stunden am Tag raus aus deiner kleinen Moskauer Wohnung. Darüber wollen wir nachher natürlich noch sprechen. Aber sag mal, du hast gesagt, du hast Asthma. Das heißt, du gehörst jetzt eigentlich zur Risikogruppe.
Ja, ich gehöre wohl zur Risikogruppe. Für mich ist es besser, gar nicht aus dem Haus zu gehen.
Du bist ja nicht nur Regisseur, sondern du leitest auch ein Theater. Du leitest das Gogol-Zentr in Moskau. Wie ist denn dort die Situation im Moment? Ich nehme an, das Theater ist genauso wie das Opernhaus auch geschlossen jetzt zurzeit.
Ja, aber wir sind trotzdem aktiv. Wir haben einen richtigen Online-Spielplan. Wir mussten ja schon länger lernen, mit dieser Situation umzugehen, dass man nur über die digitalen Medien miteinander kommunizieren kann, weil ich so lange unter Hausarrest stand.
YouTube-Kanal, Instagram, Facebook.
Wir haben unseren eigenen YouTube-Kanal mit vielen Abonnenten. Wir haben viele Follower auf Facebook und Instagram. Und auf diesen Plattformen zeigen wir unsere Aufführungen. Das machen wir jeden Sonntag. Am Montag gibt es Wiederholungen für die anderen Zeitzonen in Russland. Donnerstags gibt es ein Spezialprogramm. Und jeden Tag machen unsere Schauspielerinnen und Schauspieler außerdem noch eigene Beiträge, so viele wie sie können. Wir bemühen uns sehr darum, dass das Theater im Bewusstsein der Menschen bleibt. Niemand weiß, wie lange diese Zeit der Quarantäne noch dauert. Vielleicht einen Monat, vielleicht ein Jahr. Niemand kann das wissen. Und das Schlimmste wäre, wenn die Menschen während dieser Zeit vergessen würden, was das eigentlich ist, Theater. Das könnte passieren, dass wir die Theater wieder öffnen und die Leute sagen, wir haben ein Jahr lang ohne Theater gelebt, wir können auch weiter ohne Theater leben.
Wie, du meinst, die Leute, die gewöhnen sich das Theater einfach ab?
Ja, sie gewöhnen sich daran, ohne Theater zu leben. Wozu sollten sie sich wieder angewöhnen, ins Theater zu gehen? Das Theater ist eine Gewohnheit. Die Menschen sind daran gewöhnt, am Abend ins Theater zu gehen, dort ihre Zeit zu verbringen, mit Musik, mit Schauspielern. Pure Gewohnheit. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder daran erinnern, dass es uns gibt. Außerdem haben die Leute ja im Moment nichts zu tun. Wir bekommen sehr viel positives Feedback. Die Leute bedanken sich dafür, dass wir nicht aufhören, dass wir auch jetzt für sie da sind. Wir haben zum Glück alle unsere Vorstellungen professionell aufgezeichnet, mit mehreren Kameras. Das können wir jetzt zeigen.
Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert darüber, dass du gesagt hast, Theater sei bloß eine Gewohnheit. Glaubst du nicht, dass die Menschen gerade jetzt merken, was ihnen fehlt? Dass Theater und Kultur allgemein den Menschen ein Bedürfnis sind? Kann man sich das wirklich einfach abgewöhnen?
Ich habe die sehr romantische Hoffnung, dass, wenn das alles vorbei ist, die Menschen sich gegenseitig um den Hals fallen werden, sich ständig umarmen werden, weil alle eine solche Sehnsucht nach Berührungen haben, nach physischer Empathie, nach Umarmungen, nach Küssen, danach wieder Energien auszutauschen, Sex zu haben. Wahrscheinlich kommen nach dieser Krise erstmal die großen Orgien. Das Tolle am Theater ist ja die physische Präsenz, das Lebendige. Das kann man durch nichts ersetzen. Am Bildschirm wird das Theater immer gegen Netflix verlieren. Da werden viele Millionen investiert, die Bilder sind von extrem hoher Qualität. Die Illusion ist perfekt. Das schaut man sich gern an. Theater am Bildschirm funktioniert einfach nicht. Deshalb habe ich natürlich Hoffnung auf ein Leben und ein Theater nach der Quarantäne. Aber wie das aussehen wird, weiß niemand.
Und was denkst du, welche Rolle kann die Kunst jetzt in dieser Zeit für die Gesellschaft spielen? Wird sie in einer solchen Krise überhaupt gebraucht?
Weißt du, alles, was zurzeit mit uns passiert, das fühlt sich an, wie wenn wir im Krieg wären. Es ist ein Krieg ohne sichtbaren Feind. Wo dieser Feind ist, wer er ist, das wissen wir nicht. Aber es kommt mir ein bisschen vor wie der Dritte Weltkrieg. Die Industrie steht still, das öffentliche Leben gibt es nicht mehr, die Leute sitzen zu Hause, die Grenzen sind dicht. Die Welt ist völlig undurchsichtig geworden. Ein Mensch ist eine Gefahr für einen anderen. Wir haben lange darauf hingearbeitet, uns darum bemüht, dass ein anderer Mensch keine Bedrohung ist für uns, dass wir einander vertrauen können. Darauf baut unsere gesamte Kunst und Kultur auf, dass die Grenzen zwischen den Menschen minimal sind, dass wir uns gegenseitig glauben. Und nun ist ein anderer Mensch plötzlich eine mögliche bakterielle Bedrohung. Was ist, wenn der andere den Virus in sich trägt? Das ist die Realität. Die Kunst kann eigentlich nur moralische Unterstützung sein in Kriegszeiten. Du hast ja sicher auch so ein Gefühl der totalen Sinnlosigkeit gehabt, als alle Theater geschlossen wurden. Bis dahin haben wir jeden Tag irgendwas gemacht und hatten dabei das Gefühl, unheimlich wichtig zu sein für die Menschen. Und dann, plötzlich, in einer Sekunde, wurde alles abgeschaltet. Plötzlich hat uns niemand mehr gebraucht. Sängerinnen, Musiker, Regisseure, Schriftstellerinnen. Wer braucht sie jetzt im Moment? Ich lese viele Memoiren zurzeit. Memoiren von Menschen, die einen Krieg erlebt haben. Die russischen Dichter sind in den Krieg gezogen und waren die Ersten, die an der Front gefallen sind. Sie fühlten sich absolut hilflos. Wer braucht im Krieg ihre Gedichte? Es gibt ein russisches Sprichwort, das sagt, wenn die Kanonen sprechen, schweigen die Musen.
Oder in dem Auschwitz, Leute Мольера пытались играть в бараке.
Andererseits haben die Menschen in den Lagern zu Stalinzeit oder auch in Auschwitz versucht, in ihren Baracken Theaterstücke von Molière aufzuführen, um sich ihre Menschlichkeit zu bewahren und sich nicht in verängstigte Tiere zu verwandeln. Das, glaube ich, ist unsere Daseinsberechtigung im Moment. Wir müssen mit den Menschen im Gespräch bleiben. Wir müssen ihnen sagen, dass alles irgendwann vorbeigeht und sie davor bewahren, sich in verängstigte Tiere zu verwandeln.
Ja, irgendwie fühlen wir uns ja alle im Moment so ein bisschen hilflos, habe ich den Eindruck. Und irgendwie auch nutzlos, wenn wir nicht gerade im Krankenhaus arbeiten.
Беспомощным, но я стараюсь, у меня товарищ...
Ja, ich fühle mich auch hilflos. Aber ich versuche, auch an das zu denken, was nach dieser Krise sein wird und darauf vorbereitet zu sein. Ich telefoniere viel mit meinen Freunden. Einer schreibt ein Theaterstück, ein anderer probt ein Theaterstück über Zoom, damit er dann, wenn die Theater wieder spielen dürfen, bereit ist, weiterzumachen. Für Komponisten ist es gerade eine wunderbare Zeit, um sich an eine Oper zu setzen. Und die Opernhäuser müssen gerade jetzt neue Opern in Auftrag geben.
Ja, da hast du recht. Das müsste man jetzt machen, wo so viele Projekte abgesagt wurden und alle so viel Zeit haben.
Als Puschkin 1830 wegen der weltweiten Cholera-Epidemie in Boldino 3 Monate lang in Quarantäne war, schrieb er die kleinen Tragödien und einen großen Teil von Eugen Onegin. In der russischen Tradition ist die Quarantäne positiv besetzt, weil viele Künstler während dieser Zeit besonders produktiv waren. Ich habe damals auch versucht, meinen Hausarrest als schöpferische Quarantäne zu nutzen. Nun dauert er eben noch ein bisschen länger. Ich denke, wir sollten nicht jammern, sondern diese Zeit nutzen, um künstlerisch so produktiv wie möglich zu sein.
Und wie sehen deine Tage im Moment aus in der schöpferischen Quarantäne?
Das kann ich dir gerne erzählen. Gleich nach dem Aufstehen mache ich Sport. Entweder draußen, da lag aber heute Schnee, oder drin, dann ist es eher Gymnastik oder Yoga. Danach probe ich per Zoom. Heute zum Beispiel habe ich mit dem Schauspieler Evgeny Mironov an einem neuen Stück gearbeitet. Das hat bis ungefähr 3 Uhr nachmittags gedauert. Nachher muss ich noch ein paar Texte schreiben. Und jeden Abend ab 8 Uhr bereite ich meine Inszenierung von Richard Wagners Parsifal vor. Mit Wagner beschäftige ich mich jeden Abend etwa 3 Stunden lang. Dann lese ich noch ein bisschen und gehe schlafen.
Das ist ja ein ziemlich dichtes Programm, was du dir da zusammengestellt hast. Aber du bist ja auch Experte für Selbstisolation und Hausarrest. Wenn jemand weiß, wie man das übersteht, dann du.
Das Wichtigste ist, sich eine Struktur zu machen, den Tag zu planen.
Ordnung ist wichtig.
Ordnung ist wichtig, ja genau. Du hast ja vorhin gesagt, du probst über Zoom. Ich erinnere mich gut daran, wie du damals bei uns Cosi van Tutte inszeniert hast, ausschließlich über Video. Denkst du auch manchmal an diese Zeit?
Да, я помню это время, и я помню, что в результате мы сделали очень хороший спектакль.
Ja, ich erinnere mich gut daran und ich glaube, es ist trotz dieser merkwürdigen Umstände eine ziemlich gute Aufführung geworden. Es war eine der ersten Produktionen, für die wir dieses System der Kommunikation entwickelt haben. Wir hatten eine fantastische Besetzung. Alle haben mich in dieser Situation wahnsinnig unterstützt. Das Opernhaus funktioniert super und deshalb ist auch die Aufführung gelungen. Wir sind damals Pioniere gewesen hier in Zürich. Wir könnten jetzt Webinare anbieten.
Webinare, du meinst also Seminare im Netz darüber, wie man am besten über Video kommuniziert. Aber es war ja trotzdem eine merkwürdige Situation für dich, keinen Kontakt zu haben zu den Sängerinnen und Sängern, oder?
Это было очень странно, но согласись, вот прошло.
Ja, klar war das merkwürdig. Aber jetzt, nach nur 1,5 Jahren, kommunizieren plötzlich alle nur noch über Zoom, ohne physischen Kontakt. Der Typ, der Zoom erfunden hat, hat in 2 Monaten schon 2 Milliarden verdient.
У меня судьба этого трендсеттера, понимаешь? То есть я задаю Trend, понимаешь?
Mein Schicksal ist offenbar, Trendsetter zu sein. Ich setze einen Trend und die ganze Welt folgt diesem Trend. Aber ganz ehrlich, das war ganz und gar nicht meine Absicht.
Du hast ja die Aufführung von Cosi fan tutte bis heute nicht live gesehen, sondern nur über Video. Du bist zwar vor einem Jahr aus dem Hausarrest entlassen worden, darfst aber Russland nach wie vor nicht verlassen und der Prozess ist auch immer noch nicht zu Ende.
Das ist ziemlich furchtbar, wenn man die eigenen Produktionen nicht live sehen kann. Auch im Gogol Center sind einige Inszenierungen so entstanden, von zu Hause aus, über Video. Als ich dann wieder arbeiten und ins Theater gehen durfte, hat mich die Realität völlig umgehauen. Die Realität ist einfach etwas völlig anderes. Ich hatte mich viel zu sehr an meine eigenen Inszenierungen gewöhnt. Die liefen schon seit einiger Zeit in unserem Theater, hatten dort Erfolg. Aber als ich die Produktionen dann zum ersten Mal live gesehen habe, dachte ich, das muss man alles ganz anders machen und fing an, alles nochmal neu zu proben. Wenn ich also eines Tages endlich nach Zürich kommen kann, könnt ihr euch schon einmal darauf einstellen, dass ich nochmal mit den Leuten proben und alles ändern werde.
Ich verstehe, aber wir würden uns trotzdem sehr freuen, wenn du endlich nach Zürich kämst. War die Cosi damals eigentlich deine erste Mozart-Oper? Was bedeutet Mozart für dich?
Mozart ist für mich irgendwie immer da. Ich mochte den Amadeus-Film von Miloš Forman sehr. Später habe ich dann Puschkins kleine Tragödien inszeniert. Darin gibt es auch ein kurzes Stück über Mozart und Salieri. Dann habe ich ein Stück über Tschaikowski geschrieben. Dort gibt es eine imaginäre Begegnung zwischen Tschaikowski und Mozart. Um diese große Szene schreiben zu können, habe ich alles über Mozart gelesen, was ich finden konnte. Dann kam das Angebot aus Zürich, Cosi fan tutte zu inszenieren. Und die komische Oper hat mir jetzt angeboten, Don Giovanni und Le Nozze di Figaro zu inszenieren. Mozart bleibt also sehr wichtig für mich.
Oh!
Das war ein Ausschnitt aus unserer Cousine hier am Opernhaus, nämlich die Wiederaufnahme am 20. Oktober 2019. Die Stimme Ferrandos kommt in dieser Aufführung aus dem Radio und Fiordiligi stellt das Radio dann entnervt aus, weil sie nicht mehr an den Tod von Ferrando und Guglielmo erinnert werden möchte. Gesungen hat Alexej Nekljudow, die Philharmonia Zürich spielte unter der Leitung von Ottavio D'Antone. Kommen wir nochmal darauf zurück, dass du Experte bist für Hausarrest und Selbstisolation. Auf YouTube gibt es ein wunderbares Video von dir mit dem Titel »Wie man die Selbstisolation überlebt, ohne dabei verrückt zu werden. 10 Tipps vom Experten«. Wenn du jetzt den wichtigsten dieser 10 Ratschläge für uns nennen müsstest, welcher wäre das?
Знаешь, Пята, вот как ты быстро научилась русским штучкам, я удивляюсь.
Das ist irgendwie eine sehr russische Frage, obwohl du ja nicht mal Russin bist. Die Russen lieben es, nach dem Allerwichtigsten, nach der Hauptsache zu fragen. Welches ist das wichtigste Theater der Stadt? Welches ist das wichtigste Restaurant der Stadt? Welches ist das wichtigste Buch Ihres Lebens? Welchen Film haben Sie gesehen und konnten danach nicht mehr schlafen? Welches mein wichtigster Ratschlag in dieser Situation ist? Immer muss man eine Sache herausgreifen, die dann die wichtigste Sache des ganzen Lebens ist.
Okay, dann eben 3 Ratschläge. Sag mir die wichtigsten 3.
Ich weiß es nicht. Ich denke, das ist für jeden etwas anderes. Für mich ist es sehr wichtig, in dieser Zeit dicke Bücher zu lesen und eine Sprache zu lernen und Sport zu machen. Yoga oder irgendetwas anderes Körperliches. Bücher helfen, sich nicht in ein verängstigtes Tier zu verwandeln. Wenn du ein dickes Buch liest, tauchst du in eine andere Welt ein und trainierst dabei dein Bewusstsein und deine Vorstellungskraft. Und wie gesagt, eine Sprache lernen.
Plus trainierst du языковые практики.
Du hast ja während deines Hausarrests schon angefangen, Deutsch zu lernen. Vorhin haben wir ja schon eine kleine Kostprobe davon gehört.
Ja, und jetzt lerne ich weiter. Jeden Abend versuche ich, etwas zu wiederholen. Ich habe ein Buch mit Gedichten von Rilke dabei.
Du fängst ja nicht gerade mit dem Leichtesten an.
Meine Deutschlehrerin hat immer wahnsinnig schnell gesprochen. Ich habe immer gesagt, nicht so schnell, nicht so schnell. Aber sie meinte, wenn ich dann mal nach Deutschland komme, dann sprechen dort alle so schnell und ich sollte mich ruhig schon mal an das Tempo gewöhnen. Ich lerne also lieber das Komplizierte.
Ich verstehe. Jetzt würde ich gerne nochmal auf deine Tipps zurückkommen, wie man die Isolation überlebt, ohne verrückt zu werden. Du sprichst ja auch davon, dass man Tagebuch führen soll. Warum, glaubst du, hilft das?
Ein Tagebuch fixiert deine Zeit. Wenn du kein Tagebuch führst, sind alle Tage gleich. Du verlierst die Orientierung. Du bist in einem Fluss, kannst aber nicht schwimmen. Ein Tagebuch hilft dir, Ordnung in dein Leben zu bringen. Dann bestimmt nicht dein Leben über dich, sondern du bestimmst über dein Leben. Du bist nicht Objekt, sondern Subjekt.
Ja, das verstehe ich gut. Ehrlich gesagt habe ich auch angefangen, Tagebuch zu schreiben, nachdem ich dein YouTube-Video gesehen hatte. Das habe ich jetzt schon seit über 20 Jahren nicht mehr gemacht und ich muss sagen, es hilft.
Ja, du schreibst deine Gedanken auf, was mit dir passiert ist an diesem Tag. Später wird das großen Wert haben für dich. Und die Zeit vergeht eben anders, wenn du sie fixierst.
Du sagst ja auch noch in dem Video, dass wir alle nach dieser Zeit der Isolation andere Menschen sein werden. Wie genau hast du das gemeint?
Ich bin einfach überzeugt davon, dass diese Situation jetzt eine unglaubliche Erfahrung ist für uns alle. Emotional, menschlich, physisch, psychisch. Nach so einer Erfahrung sind wir einfach nicht mehr dieselben wie vorher. Das wird uns alle verändern.
Zum Guten oder zum Schlechten?
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte da auch nichts vorhersagen. Denn ich habe schon erlebt, dass das ganz gut funktioniert bei mir. Ich fürchte mich mittlerweile vor meinen eigenen Vorhersagen. Deshalb will ich darüber jetzt lieber nicht nachdenken. Wir haben im Februar im Deutschen Theater Berlin unsere Produktion Decamerone gezeigt. Und nach 3 Vorstellungen ist das Theater geschlossen worden. Und alle wurden in Quarantäne geschickt. Unsere fantastische Regierung hat mich damals unter Hausarrest gestellt. Und jetzt ist die ganze Welt quasi in Hausarrest.
Ja, über das Decamerone wollte ich auch noch mit dir sprechen. Ich war ja in der letzten Vorstellung im Deutschen Theater, bevor alle Theater in Berlin geschlossen wurden. Und ich fand es unglaublich, wie aktuell dieser Stoff plötzlich geworden ist. Auch das konntest du natürlich nicht ahnen, denn du hast ja schon lange an diesem Stück gearbeitet, lange bevor das Coronavirus sich in der ganzen Welt ausgebreitet hat. In dem Roman von Boccaccio, den du für die Bühne bearbeitet hast, geht es um eine Gruppe von Adligen, die sich wegen der Pest aufs Land zurückziehen und sich dort die Zeit mit Geschichten erzählen vertreiben, also auch während einer Epidemie in Quarantäne sind. Der Roman stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist wirklich unglaublich aktuell geworden.
Für mich waren die Proben, überhaupt die ganze Arbeit an diesem Stück und dann das Stück selber, eine Feier des Lebens vor der Quarantäne. Wir haben mit russischen und deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern geprobt und mit einer chinesischen Schauspielerin. Wir hatten ein internationales Team. Die Proben fanden in Deutschland und in Russland statt. Ein Fest der Globalisierung im Theater. Für die Oper ist das natürlich nichts Neues.
Ja, wir arbeiten eigentlich immer mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern.
Aber im Schauspiel ist das eher selten. Das war, als hätten wir noch einmal die Abwesenheit aller Grenzen gefeiert. Und nach der letzten Vorstellung unseres Decamerone ist plötzlich alles zu. Und wann die Grenzen und die Theater wieder aufgehen, weiß niemand. Vielleicht machen die Theater erst in einem Jahr wieder auf, vielleicht noch später. Wie es weitergeht, was in Zukunft passieren wird, wissen wir nicht. Aber unsere Erlebnisse, unsere Erinnerungen, die kann uns niemand mehr nehmen.
Tja, meine Damen und Herren, auch wir wissen im Moment noch nicht, wie es mit dem Opernhaus weitergeht. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass wir bald wieder für Sie spielen können. Bis dahin bleiben auch uns, neben dem Streaming ausgewählte Aufführungen, die Erinnerungen an aufregende Produktionen. Darunter Così fan tutte in der Inszenierung von Kirill Serebrennikov. Daraus hören wir nun noch das Trio Suave sia il vento, gesungen von Ruslan Mantashian, Anna Garicciova und Michael Notsch.
Thank you.
Das waren Ruzan Mantashyan, Anna Garicciova und Michael Notsch mit Suave sia il vento aus der Oper Così fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Pult der Philharmonia Zürich stand in der Wiederaufnahme vom 20. Oktober 2019 Ottavio D'Antone. Für Ton und Schnitt dieses Podcasts war Alain Pauli verantwortlich. Der Sprecher war Christoph Betulius und am Mikrofon verabschiedet sich Beate Breidenbach. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen im Opernhaus.